Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen zurzeit geht, was Sie über den Coronavirus denken, ob es Ihnen Sorge bereitet, dass das so um die Welt einmal herumgeht, oder ob Sie sagen, so schlimm wird es doch nicht werden, oder ob Sie sich Sorgen um andere machen, oder ob Sie sich einfach nur ärgern darüber, dass das öffentliche Leben mehr oder weniger stillgelegt wird. Das Wort Corona kommt ja vom Wort Kranz, Siegeskranz. Die Corona ist also der Siegeskranz, wie eine Art Krone. Und ich behaupte, dass die nächsten Wochen zeigen werden, welche Krone ich aufhabe. Ob ich die Krone der Angst aufhaben werde oder die Krone der Gelassenheit und des Vertrauens. Und vielleicht haben wir manchmal von beidem etwas auf, je nachdem, wie es uns und unsere Lieben auch betrifft. Aber das wird so eine Zeit sein, wo wir uns immer wieder auch davor gestellt sehen, uns zu entscheiden, wie dieser Coronavirus auch auf unser Inneres, auf unser Herz und auf unsere Seele wirkt. Ich wünsche mir, dass die nächsten Wochen Zeiten auch der Stille und der Einkehr werden, wo wir nochmal neu über unser Verhältnis zu Gott nachdenken und uns die Frage stellen, wie sieht das eigentlich so mit der Nachfolge aus? Das Thema der Nachfolge ist ja in der Bibel ein ganz wichtiges Thema. Und wir haben heute im vorgeschlagenen Predigttext genau das als Thema. Wie kann Nachfolge gelebt werden? Wie sieht sie eigentlich aus? Und wenn Sie ihn mitlesen wollen, er steht im Lukas-Evangelium 9. Kapitel, Verse 57 bis 62. Und als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehen wirst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen. Aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Nachfolge. Worum geht es eigentlich bei der Nachfolge? Bei der Nachfolge geht es zunächst einmal um eine innere Herzenshaltung. Nämlich um die Herzenshaltung: Wie hältst du es eigentlich mit Jesus Christus? Nachfolge bedeutet in einem ersten Schritt, ihn anzunehmen, ihn ins Herzen anzunehmen, mit ihm zu sprechen, zu ihm zu beten und sich für ihn zu entscheiden und zu sagen: Ja, du sollst mein Herr sein. Dein Sterben am Kreuz, deine Auferstehung, das möchte ich mit meinem Herzen auch annehmen. Dass daraus dann Veränderungen fürs Verhalten dann auch sich ergeben, das ist klar. Aber das sind Dinge, die oft ganz von selbst, ganz natürlich sich ergeben werden. Natürlich wird jemand, der Jesus Christus vertraut, fragen: Was sind deine Gebote für den Alltag? Natürlich wird er nicht rücksichtslos gegen andere Menschen sich verhalten. Aber es fängt entscheidend mit diesem inneren Schritt der inneren Herzenshaltung an. Das ist ganz wichtig. Jetzt ist ja die Frage, wie kommt man eigentlich Menschen dazu, diesen Schritt der inneren Herzenshaltung, diesen Vertrauensschritt zu gehen? Da gibt es viele Möglichkeiten, die man sich ausdenken kann. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel zu sagen: Ich überrede dich oder ich bedränge dich oder ich versuche, dich rüberzuziehen. Das alles macht Jesus hier nicht. Er ist erstaunlich hart und vielleicht ist Ihnen dieser Predigttext auch bitter aufgestoßen in seiner Härte. Es kommen dort drei Menschen zu Jesus und daraus ergibt sich auch die Dreiteilung unserer Predigt heute Morgen. Jesus ist ja jemand, der eigentlich in die Nachfolge ruft. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist etwas, was er immer wieder auch den Menschen sagt. Jesus möchte, dass wir ihm nachfolgen. Und drei Gedanken zu diesem Predigttext. Erstens, Jesus lädt zur Nachfolge ein. Wenn du mir nachfolgst, sagt Jesus, werde ich dir keine falschen Versprechungen machen. Wenn du mir nachfolgst, sagt Jesus, werde ich dir keine falschen Versprechungen machen. Da heißt es hier in Vers 57, und als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu ihm, zu Jesus, ich will dir folgen, wohin du gehst. Starkes Versprechen, nicht? Nimmt den Mund ganz schön voll. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Wie bekommt man Menschen dazu, Jesus Christus zu vertrauen? Man kann ihnen das irgendwie schmackhaft machen. Man kann ihnen sagen, dass das Leben dann besser sei, dass es schöner sei. Aber das macht Jesus hier gar nicht. Im Gegenteil. Er bleibt ehrlich und er verspricht nichts. Mir ist vor einigen Jahren einmal Folgendes passiert. Ich habe in einem Supermarkt aus der Tiefkühltruhe ein Produkt gegriffen, ein schweinegeschnetzeltes. Es sah köstlich aus auf dem Produktbild. Das sah schmackhaft aus und appetitlich, wunderbar. Dass es sehr preiswert war, bestärkte mich darin, dieses Produkt zu kaufen. Dann habe ich das zu Hause gemacht und es lag nicht an meinen Kochkünsten, dass es unappetitlich aussah und entsprechend seinem Aussehen auch schlecht schmeckte. Und dann habe ich mich einmal kundig gemacht, wie das kommt, dass auf diesen Produktbildern das Produkt so anders aussieht als das, was man dann nachher gekocht hat. Und dann habe ich erfahren, dass es Food Designer gibt. Was sind Food Designer? Food Designer nehmen alle Hilfsmittel, die es gibt, um ein Produkt schön aussehen zu lassen. Die nehmen zum Beispiel Lackfarbe und malen das an. Dann sprühen die das ein. Die nehmen Holzstücke, Plastikteile, malen die an und es sieht so perfekt und so super lecker aus, dass man sagt, das Produkt will ich haben. Und wenn man es dann aufmacht und isst, ist es was ganz anderes. Ich weiß nicht, ob Sie so eine Erfahrung auch schon mal gemacht haben. Ich jedenfalls habe dieses Produkt nicht wieder gekauft. Jesus ist kein Food Designer. Jesus malt uns hier nicht irgendein schönes, strahlendes Bild vom Christsein, wo vielleicht jeder von uns sagen würde, so möchte ich leben, das möchte ich haben. Sondern er bleibt ehrlich. Und das ist sein Versprechen. Ich werde ehrlich zu dir sein und ich werde dir keine falschen Versprechungen machen über das, was das Christsein mit sich bringt und nach sich zieht. Unterschwellig ist es doch so, dass viele Menschen denken, wenn ich Christ bin, soll es mir bitte schön auch besser gehen. Explizit ausgesprochen wird das nicht. Aber so innerlich denke ich schon, dass der ein oder andere das vielleicht doch denkt. Man merkt es an so Bemerkungen wie, wenn man krank wird, womit habe ich das denn verdient? Nun bin ich doch immer treu in den Gottesdienst gekommen, nun habe ich mich doch um den Glauben bemüht, habe mich engagiert und trotzdem passiert mir das jetzt. Das heißt, in dieser Formulierung spüren Sie die Erwartung, dass es mir als Christ doch bitte besser gehen soll, wenn ich Jesus Christus vertraue. Und da sagt Jesus ganz deutlich, nein, das ist nicht so. Im Gegenteil, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Lieber Mensch, wenn du dich entschließt, mir zu vertrauen, mir nachzufolgen, ich kann dir nicht versprechen, dass es dir danach besser geht. Jesus ist ehrlich, kein Food Designer. Ein zweiter Gedanke. Jesus lädt zur Nachfolge ein. Wenn du mir nachfolgst, schiebe die Entscheidung nicht auf. Wenn du mir nachfolgst, schiebe die Entscheidung nicht auf. Da heißt es hier in Vers 59 und 60. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes. Ich kann mir vorstellen, dass diese Aussage Jesu inneren Zorn bei ihnen hervorruft. Bei mir jedenfalls tut es das. Weil ich so denke, wie kann Jesus diesem Mann verbieten, seinen Vater zu begraben? Unmöglich, geht doch gar nicht. Meine erste Frage war, war es vielleicht in der damaligen Kultur anders, dass Jesus das so sagen konnte? Und dann beschäftige ich mich mit der damaligen Kultur und merke, dass damals sogar die Ehrung der Toten und das Begräbnis des Toten eine noch viel höhere Rolle spielte, als es das heute bei uns spielt. Das heißt, es gehörte zu der höchsten Sohnespflicht mit dazu, das zu tun. Und ein Begräbnis dauerte damals nicht nur ein paar Stunden, so wie bei uns das üblich ist, sondern mehrere Tage. Und es gehörte oft auch dazu, dass mit dem Begräbnis der Sohn dann auch verpflichtet war, den Nachlass zu sortieren. Zu schauen, also dass das Erbe richtig aufgeteilt wurde und dass es irgendwie in der Familie dann auch gut weitergehen konnte. Das konnte also durchaus mehrere Monate, wenn nicht Jahre dauern, sich um die Beerdigung des Vaters zu kümmern, eben weil so viel daran hing an Verantwortung. Warum sagt Jesus das so hier in der Härte? Er sagt dies in der Härte, um deutlich zu machen, selbst die wichtigste Verpflichtung, die es in dieser Welt gibt, selbst die wichtigste Verantwortung, die wir haben, kann nicht so wichtig sein, als dass sie die Entscheidung für Jesus Christus aufschieben könnte. Ich versuche es an einem Beispiel deutlich zu machen. Ich habe gut in Erinnerung einen Jugendlichen. Ich war Student und habe eine christliche Jugendfreizeit mitbegleitet. Und es war eine gute Zeit, die wir da miteinander hatten. Viele Jugendliche fingen an, Jesus Christus zu vertrauen und haben gemerkt, es gibt mehr in diesem Leben als das, was wir hier sehen. Und es gibt eine Ewigkeit und eine Dimension, der wir uns anbefehlen wollen. Und ein Jugendlicher, der war besonders interessiert. Der hörte zu, die Ohren waren aufgestellt und er war interessiert und er rang mit sich und er fragte und man merkt, es war ihm nicht egal, was da passiert. Und dann kam der Punkt, wo ich so sagte, magst du Jesus Christus dich anvertrauen? Magst du ihm vertrauen, ihm glauben? Und dann guckte er mich an und sagte, Andreas, ich glaube, ich schiebe das noch ein bisschen auf, weil ich bin jetzt noch jung. Ich bin Anfang 20. Ich möchte eigentlich jetzt mein Leben noch erst genießen und vielleicht mache ich das, wenn ich älter bin. Ich sagte, hakt's noch irgendwo? Gibt's noch irgendeinen Punkt, dass du sagst, ich verstehe es nicht oder ich begreife es nicht? Oder er sagt, nein, es ist für mich eigentlich liegt alles klar da und ich weiß, dass es ein gutes Lebensfundament ist, sich Jesus Christus anzuvertrauen. Aber ich werde es nochmal aufschieben. Ich habe ihn nicht weiter bedrängt, weil ich das nicht für anständig empfinde, das zu tun, aber ich war damals doch auch traurig, weil ich so merkte, ja, er will diese Entscheidung, sich Jesus Christus anzuvertrauen, auf einen Zeitpunkt verschieben, den er gerne in der Hand haben möchte. Und das ist ein Denkfehler. Der Denkfehler liegt darin zu glauben, dass wir uns jederzeit, wenn wir wollten, uns im Glauben für Jesus Christus entscheiden könnten. Das können wir nicht. Wir können es nur dann, wenn er uns dazu ruft. Deshalb steht hier ja auch im Vers 53, und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Das heißt, Jesus Christus ruft in die Nachfolge, er rührt uns an, er spricht unsere Seele an. Und dieser Mann wird also angesprochen, angerührt. Er schiebt aber die Entscheidung auf, weil er sagt, na, noch nicht, erst was anderes. Was heißt das für heute übersetzt? Wenn Sie das Empfinden haben, dieser Jesus Christus spricht mich an. Ich empfinde es und spüre es, dass ich mich ihm anvertrauen sollte. Ich merke, dass er ein Lebensfundament gibt über mein Wissen und Verstehen hinaus, mit Hoffnung auf Ewigkeit. Dann lassen Sie es zu, dass er Sie anspricht, und beantworten es bitte mit einem inneren Ja, weil Sie wissen nicht, ob Sie dieses ansprechende Empfinden, dieses Glauben können, dieses Angesprochensein in ein paar Jahren immer noch haben. Also die Naivität zu glauben, dass man das jederzeit wiederherstellen könnte, die nimmt Jesus uns hier. Es gibt verschiedene Punkte im Leben, bestimmte Zeiten, wo er uns anspricht, und dann gibt es wieder Zeiten, wo er uns nicht anspricht. Und deshalb hier diese Einladung: dort, wo du dich angesprochen und in die Nachfolge gerufen fühlst und siehst, dann nimm es an, schieb's nicht vor dir her. Man hat festgestellt, dass Menschen, wenn sie einen Entschluss fassen, einen guten Vorsatz, Silvester, kennen Sie, und man nicht innerhalb von 48 Stunden irgendwie einen Schritt geht, diesen guten Vorsatz auch umzusetzen, man diesen Schritt nicht tun wird. Psychologen haben das untersucht. Das heißt, wenn Sie sich Silvester vornehmen, ich möchte ab sofort ein bisschen weniger essen. Ich nehme mir das gar nicht mehr vor übrigens. Aber wenn Sie sich vornehmen, ich möchte ein bisschen weniger essen, und nicht innerhalb von 48 Stunden erste Schritte gehen, da irgendwie was dran zu tun, Sie werden es nicht machen. Sie werden irgendwie einen neuen Anlass brauchen, um wieder einen neuen Entschluss zu fassen. Und wenn Sie dann erste Schritte gehen, wird es vielleicht funktionieren. Und so ist es beim Glauben auch. Wenn wir uns angesprochen fühlen, wenn wir uns angerührt empfinden durch die Gegenwart des lebendigen Gottes, schieb diese Entscheidung nicht auf. Und da sagt Jesus jetzt sehr deutlich, selbst die wichtigste Pflicht im Leben, selbst der wichtigste Dienst im Leben ist nicht so wichtig, als dass er es rechtfertigen würde, das Vertrauen zu Gott aufzuschieben. Es gibt keinen Grund, diesen inneren Schritt zu gehen. Harsch, aber klar. Zweitens, Jesus lädt zur Nachfolge ein: wenn du mir nachfolgst, schiebe die Entscheidung nicht auf. Und ein dritter Gedanke, Jesus lädt zur Nachfolge ein: wenn du mir nachfolgst, schau nach vorne. Wenn du mir nachfolgst, schau nach vorne. Und da kommt jemand Drittes: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus sprach aber zu ihnen: wer die Hand an den Pflug legt, sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Sehen Sie, es gibt Dinge, die gut sind, wenn wir zurückblicken. Man ist dankbar, man erinnert sich an die Wurzeln, die man hat. Man sieht die Dinge, die einen gut geprägt haben. Es gibt gute Dinge im Rückblick. Aber der Rückblick kann auch die Gefahr in sich bergen, dass ich nicht bereit bin für die Zukunft. Und das will Jesus hier deutlich machen. Und er fragt den, der dort kommt: bist du eigentlich bereit für die Zukunft? Beim Pflug ist es ja so, ich habe selber noch nicht gepflügt, aber ich habe mir das sagen lassen, Beim Flug ist es ja so, wenn man nicht nach vorne guckt, wird die Furche schief. Ja, wenn man zurückguckt, da geht der Flug hin und her und dann gibt es Schlangenlinien im Ackerboden. Übertragen wir es heute aufs Autofahren oder aufs Fahrradfahren. Wer zurückblickt und wer nicht nach vorne schaut, ist nicht geschickt fürs Autofahren oder fürs Fahrradfahren. Da baut man schwere Unfälle. Und jetzt gibt es also Menschen, die es kaum schaffen, diesen Blick nach vorne auf den entgegenkommenden Christus, auf den lebendigen Gott zu nehmen, weil sie zu sehr in der Vergangenheit verhaftet sind. Das kann sich deutlich machen, zum Beispiel an Worten wie "Früher war alles besser". Ja, es gibt Dinge, die lieb geworden sind, die man mag und die man schätzt. Aber indem man die Vergangenheit glorifiziert und es nicht schafft, auch dankbar die Vergangenheit Vergangenheit sein zu lassen, ist man nicht in der Lage, Gutes und Neues von Gott zu empfangen. Ich habe mich damals sehr gefreut, als ich den Abschiedsprozess aus meiner früheren Gemeinde aus Frankfurt hatte, dass mir ein Gemeindeglied ein großes Plakat zum Abschied überreichte. Und da stand einfach nur drauf: Das Beste kommt noch. Und das habe ich mir in mein Büro gehängt und da gucke ich immer drauf. Und das stimmt, das ist so. Das Beste kommt noch. Gott zutrauen, dass er in der Zukunft handelt und dass er mir entgegenkommt und im Blicken auf ihn und im Zugehen auf ihn erwarten können, dass er dort etwas tut. Das Beste kommt noch. Das sagt Jesus hier: Guck nicht zurück. Erwarte von Gott, dass er in der Zukunft und in der Gegenwart etwas in deinem Leben ändert. Was im Rückblick ja auch geradezu vernichtend sein kann, ist, wenn bittere Wurzeln da sind. Verletzungen, Dinge, die man mit sich schleppt und die man nicht loslassen kann. Und hier Christus immer wieder zu bitten: Herr, du siehst diese bitteren Wurzeln, du siehst diese Verletzungen. Hilf mir, auf dich zu schauen, ich will dir nachfolgen und die Dinge auch bleiben zu lassen und in der Vergangenheit bleiben zu lassen. Sie sollen mein Verhalten hier und heute nicht weiter bestimmen. Das ist sicherlich einer der schwierigsten Schritte, die in der Nachfolge zu gehen sind. Wie lädt man zur Nachfolge ein? Mit Versprechungen? Mit plakativen Aussagen, mit Dingen, wo die Menschen sich überredet fühlen, endlich Jesus Christus zu vertrauen? Jesus geht einen anderen Weg. Erstens, er lädt zur Nachfolge ein und sagt: Wenn du mir nachfolgst, ich werde dir keine falschen Versprechungen machen. Du lebst in dieser Welt mit allen Höhen und Tiefen, so wie andere auch, aber ich bin bei dir, klar. Aber es geht dir nicht automatisch besser, nur weil du mir vertraust. Keine falschen Versprechungen. Jesus zweitens lädt zur Nachfolge ein und sagt: Schiebe die Entscheidung nicht auf. Wenn du dich angesprochen und angerührt fühlst, vertrau ihm. Sag nicht erst irgendwann einmal. Jetzt. Und drittens, Jesus lädt zur Nachfolge ein: Wenn du mir nachfolgst, schau nach vorne. Natürlich mit dem dankbaren Backup der Vergangenheit, aber ohne darin zu verharren und ohne darin gefangen zu sein, weder im Glorifizieren der Vergangenheit noch in der Verbitterung, die auch durch die Vergangenheit kommen kann. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.